vorbereitet für die gute Botschaft. Das Evangelium, das bedeutet ja die gute Botschaft, die frohe Botschaft. Die gute Nachricht von Gott an den Menschen. Und diese Nachricht von Gott an den Menschen, an uns, braucht Vorbereitung. Unser Herz braucht Vorbereitung, um dem lebendigen Gott zu begegnen. Der Mensch muss erst begreifen, in was für einer Situation er ist, damit er die Wahrheit Gottes empfangen kann. Wir alle wurden ungefragt in diese Welt gestellt. Es kam niemand zu uns und hat gesagt, hey, Brigitte, Ted, Lukas, willst du gerne geboren werden? Wir wurden ungefragt in die Welt gestellt. Hier sind wir. Und der Mensch muss erst begreifen, in was für eine Situation er ungefragt hineingeboren wurde. Weil nur dann wird er verstehen, dass es eine gute Botschaft von Gott gibt und dass eine gute Botschaft von Gott braucht. Genauso wie der Boden im Acker oder im Garten Vorbereitung und Pflege braucht, um Samen aufzunehmen, Wachstum und Frucht zu bringen, so braucht das Herz des Menschen Vorbereitung, um Gottes gute Botschaft, seine gute Nachricht, das Evangelium aufzunehmen. Und das ist so der Merksatz für heute Morgen. Nur ein aufgebrochener Boden kann Samen aufnehmen und nur ein zerbrochenes Herz Gottes Wort. Und nicht wahr, das haben viele von uns erlebt. Jetzt musste unser Herz brechen, bis wir Gottes Wort aufnehmen können. Paulus hier im Brief an die Römer will eine gute Basis stellen, für eine gute Grundlage für den Glauben. Und um das zu tun, zieht er einen Pflug über das Herz der Gemeinde in Rom. Einer Gemeinde, die aus Griechen, aus Nichtjuden besteht und die aus Juden besteht. Und er zieht einen Pflug über die Herzen. Er macht sie bewusst, in was für einer Situation das sie sind. Und er hat das große Thema des Briefes an die Römer hat er bereits herausgestellt. Er hat gesagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber um diese Wahrheit zu begreifen, muss das menschliche Herz erst sehen, in welchem Zustand es ist. Und so hat Paulus diesen Merksatz eigentlich aufgestellt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber wir müssen verstehen, dass es nicht irgendein Glaube ist, nicht wahr? Es ist ein ganz konkreter Glaube. Es ist nicht ein Glaube, dass irgendein Gott existiert, oder ein Glaube an dich selbst, oder ein Glaube an das Gute. Es ist ein ganz konkreter Glaube. Und um das Herz für diesen Glauben vorzubereiten, hat er verschiedene Punkte gemacht. Er hat zuerst einmal gesagt, schau mal, die ganze Menschheit hat Gott erkannt. Ganz gleich, welcher Mensch, er hat drei Punkte eigentlich gemacht. Der erste ist, die ganze Menschheit hat Gott erkannt. Und ganz gleich, wer du bist, du hast in der Schöpfung Gott wahrgenommen. Gott hat zu dir gesprochen in der Schöpfung und du weißt, dass er sein muss. Und das ist die erste Kategorie. Und er sagt, obwohl sie Gott erkannten, haben sie nicht als Gott angebetet und geehrt und sind in Verwirrung geraten und in Verirrung geraten. In einen Zustand des Zerfalls und der Orientierungslosigkeit. Erste Gruppe von Menschen. Die zweite Gruppe. Als solche, die zwar Gott verstehen und wahrnehmen und verstehen, dass man eine Verantwortung zu Gott hat und ein moralisches Leben führen wollen. Ein gutes Leben. Gute Bürger sein wollen. Ein Teil der Gesellschaft. Die einen hohen moralischen Standard haben. So, was immer du willst, dass andere dir tun, das tue er auch. Aber sag, schau, auch wenn du einen hohen moralischen Standard hast und denkst, dass du vielleicht besser bist als jene, die sich von Gott abgewandt haben, du tust dasselbe. Du bist genau in der gleichen Kategorie. Du bist vor Gott schuldig. Und jetzt zuletzt hat er sich dann noch an die dritte Gruppe gewandt. Und zwar hat er sich an die Juden gewandt, an Israel. Und die haben eine wunderbare Abstammung. Sie kommen von Abraham, sie sind das Volk Gottes. Gott wollte für sie, dass sie ein Licht für die Welt sind, ein Wegweiser auf Gott zu. Aber ihre ganze Geschichte, und lest die Geschichte Israels im Alten Testament, ihre ganze Geschichte beschreibt im Allgemeinen jene, die das Gesetz haben, als Übertreter des Gesetzes. Und in Kapitel 2, Vers 24 sagt Paulus sogar, ja, um euretwillen wird Gott bei den Heiden gelästert. Und er sagt, ihr seid zwar beschnitten am Fleisch, aber eure Herzen sind unbeschnitten. Ihr habt vielleicht eine gewisse Reinheit äußerlich, aber innerlich ist da Schmutz und Unrat. Und er macht den Punkt, dass nicht der ein Jude ist, der es äußerlich am Fleisch ist, sondern dass der ein Jude ist, der es innerlich ist, der das Gesetz hält. Aber trotz Gesetz und Beschneiden haben auch die Juden das Gesetz übertreten. Das ist eigentlich der Punkt, den er bis jetzt macht. Und ehrlich gesagt, das ist keine gute Nachricht, nicht wahr? Er zieht einen Pflug über die Herzen der Hörer, über die Gemeinde der Christen oder der Menschen in Rom. Und warum tut er das? Er tut das, um die Herzen vorzubereiten. Weißt du, nur ein aufgebrochener Boden kann den Samen aufnehmen und nur ein zerbrochenes Herz kann Gottes Wort aufnehmen. Und die Frage, die ich mir selber stellen muss heute, habe ich ein zerbrochenes Herz? Bricht mein Herz für die Dinge, worüber Gottes Herz bricht? Wisst ihr, Gott hat ein zerbrochenes Herz für jede Menschenseele, die ihn nicht kennt. Für jede Menschenseele, die ihn zwar wahrgenommen hat in der Schöpfung, aber ihn verneint, sich abwendet. Für jede Menschenseele, die ein moralisch gutes Leben leben will, aber nie zu Gott kommen will. Für jede Menschenseele, die das Gesetz halten will und so vor Gott kommen will, aber nur beweist, dass er schuldig ist. Gott hat ein zerbrochenes Herz. Habe ich ein zerbrochenes Herz? Bricht das mein Herz, oder ist es mir egal? Ist mein Herz ein Herz, wo der Pflug drüber gegangen ist? Kann ich Gottes Wort aufnehmen? Wird es wässern? Wird es gewässert und wird es gedeihen? Oder ist es ein Herz, das die Welt zertrampelt? Das von Dornen übersät ist? In den nächsten 20 Versen zieht Paulus diesen Pflug weiter über die Herzen der Juden, die eigentlich Wegweiser und Licht und Lehrer der Heiden sein sollen, die das Gesetz, die Beschneidung und die Propheten haben. Er bereitet die Herzen vor mit diesem Pflug. Er bereitet die Herzen vor, denn nur ein aufgebrochener Boden kann den Samen aufnehmen und nur ein zerbrochenes Herz Gottes Wort. Und Paulus als Jude aus dem Stamm Benjamin, als Pharisäer, als Schüler Gamaliels. Dieser Paulus weiß genau, was seine Landsleute denken. Er kennt ihre Einwände zu dem, was er bis jetzt gesagt hat. Und er kennt die Fragen, die daraus entstehen. Und so erwähnt er diese Fragen. Er formuliert sie in den nächsten Versen und gibt gleich die Antwort drauf. Ja, und lesen wir die ersten 4 Verse. Dort sehen wir von einem treuen Gott und von einem treuen Wort. Wir lesen dort, was hat nun der Jude für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Frage. Viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Die Frage ist eigentlich die, ja, wenn es so ist, dass es nicht so sehr auf die Abstammung ankommt, nicht auf die äußerliche Beschneidung ankommt, sondern auf das Innere des Menschen, Was soll es denn dann noch mit dem Judentum? Was soll denn das noch? Und Paulus sagt viel. Sehr viel. Vor allem, und er nennt nur einen Grund, aber er nennt den grundlegenden, den wichtigsten Grund. Vor allem aber, und die Basis von allem anderen ist dieses, den Juden wurden die Aussprüche Gottes anvertraut. Die Bibel, das Alte Testament. Die Juden haben das uns überliefert, das Volk Israel, minutiös aufgeschrieben. Ganz genau gehalten. Auch das Neue Testament übrigens, von Juden geschrieben. Nur bei Lukas ist man nicht sicher, das ist vielleicht ein Nicht-Juden. Aber sonst sind alles Juden. Ihnen wurden die Aussprüche Gottes überliefert. Gott hat Israel sein Wort anvertraut. Aber man muss sagen, die Geschichte Israels ist die Geschichte eines untreuen Volkes. Erinnere dich, in der Wüste, als sie mit starkem Arm von Gott aus Ägypten geführt wurden, was taten sie? Sie murrten. Sie beklagten sich. Sie sagten, sie drohten Mose, sie würden ihn umbringen. Du hast uns hier hinausgeführt, dass wir in der Wüste sterben. Wir haben kein Fleisch. Wo sind die Melonen und der Knoblauch und all die Dinge, die wir in Ägypten hatten? Sie waren untreu ihrem Gott gegenüber. Oder denk an das Buch der Richter, wir haben es angeschaut. Diese ständige Abwärtsspirale. Oder denk an die Könige. Wenn du die Könige liest, das Nordreich Israel hatte keinen einzigen guten König, aber viele gute Propheten. Und er sagt jetzt, hat die Untreue zu Gottes Wort, die Untreue vom Volk Israel zu Gottes Wort, hat diese Untreue Gottes Treue aufgehoben? Die zweite Frage. Seine Antwort ist, sicher nicht. Das sei ferne. Sicher nicht. Nie und nimmer. Gott ist wahrhaftig und treu. So ist er. Darum sind wir heute hier. Weil er treu ist. Und der Mensch erweist sich als beständig untreu. In der Geschichte, im Allgemeinen. Und wer mit Gott rechnen will, wird am Ende als Lügner dastehen. Ja, wie es heißt. Gott sei wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir recht. Wer mit Gott rechten will, wird herausfinden, dass Gott seinem Wort treu ergeben ist. Was er verspricht, das bricht er nicht. Nie und nimmer. Er wird später im Römerbrief, wird Paulus einmal sagen, Gottes Gnadenerweisungen sind unwiderruflich. Können nicht zurückgezogen werden. Gott ist wahr, Gott ist treu. Und das zeigen diese Aussprüche Gottes, die er den Juden gegeben hat. Das zeigt die ganze Geschichte der Juden und des Volkes Israels. Sie sind untreu, Gott ist treu. Wir können sogar die großen Helden im Alten Testament anschauen. Abraham, David. Ach, sie alle hatten Momente der Untreue. Wer hat sie gehalten? Ein treuer Gott. Und wisst ihr was? Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist heute noch diesem Volk Israel treu? Oder denkt ihr wirklich, dass es ein Zufall sein kann, dass nach 2000 Jahren ein Volk in ihr Land zurückkehrt? Dass ein Volk seine Sprache, die es nicht mehr gesprochen hat, vor 2000 Jahren wieder zu sprechen beginnt? Das beweist Gottes Treue. Und Gott hat mit Israel noch Dinge im Sinn. Weil Israel so gut ist? Nein. Sie lehnen Jesus ab, aber weil Gott so treu ist. Und siehst du, das sollte dich und mich unglaublich ermutigen. Gott ist treu. Und Gott ist wahr. Und Gott steht zu seinem Wort. Das sollte dich und mich mit Mut und mit Freude erfüllen. Siehst du, wir haben unsere Ansichten, Einstellungen und unser Wort schon unzählige Male geändert, aber Gott nie. Gott steht zu seinem Wort. Gott hat dich geschaffen und er steht zu dir. Seine Versprechen zu dir sind Ja und Amen. Die werden nicht geändert. Jetzt, es ist wahr, dass allzu leicht unser Herz sich ändert und wir umkehren dürfen zu einem Gott, der sich nicht ändert. Aber Gott ändert sich nie. Gott hat dich geschaffen, er steht zu dir. Und die Frage ist ganz einfach, wie stellen wir uns diesem Gott? Und manchmal sind wir so in einem Modus, wo wir sagen, ach, wir sind untreu gewesen und Gott liebt mich nicht mehr und wie kann er mich je wieder annehmen? Blödsinn. Hör auf. Gott steht zu seinem Wort, er ist treu. Bau auf seine Verheißung. Das ist wahr, nichts anderes. Siehst du, wenn wir mit ihm rechten wollen, mit Gott, der seinem Wort treu ist, rechnen wollen, dann wird er sehen. Gott fordert uns sogar auf, in seinem Wort mit ihm zu rechten, über diese Dinge zu sprechen. Er sagt im Jesaja 1,18, 600 Jahre vor Christus, sagt er, komm und lasst uns miteinander rechten. Komm, wir wollen mal das Ding aussprechen. Wenn deine Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden. Rechte mit Gott, er wird siegen, denn er ist seinem Wort treu. Er hat dich geschaffen und er hat einen Weg und einen Plan für dich. Ganz gleich, in welcher Situation du dich befindest. Und er zeichnet diesen Kontrast weiter aus. Und wir lesen die nächsten Verse 5 bis 8. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne, wie könnte Gott sonst die Welt richten, wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überschrieben wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Ihre Verurteilung ist gerecht. Siehst du, der Punkt ist der. Gott ist treu, der Mensch ist untreu. Er ist wahrhaftig, der Mensch ist ein Lügner. Und das sind harte Worte, nicht wahr? Und was für ein starker Kontrast. Warum diese Härte? Warum diese Härte? Nur ein aufgebrochener Boden kann den Samen empfangen und nur ein zerbrochenes Herz Gottes Wort. Der Kontrast, den wir einem heiligen Gott bieten, der Kontrast, den wir seiner Gerechtigkeit bieten, ist extrem. Der größte Kontrast, den wir kennen, ist schwarz und weiß. Aber wenn es möglich ist, ist der Kontrast zwischen Gott und uns noch größer. Und jetzt sagt der Mensch, er sagt, ich rede nach Menschenweise. Er sagt, aber wir können ja nicht anders. Wie kann uns Gott richten, wenn wir nun mal so sind? Das ist doch ungerecht. Seine Antwort ist, sicher nicht. Das ist nicht ungerecht. Gott ist nicht ungerecht. Wenn auch Menschen sagen, dass es ungerecht ist, dass Gott richtet, weil ja meine Untreue Gott mir Ruhm und Ehre verleiht. Und wenn auch einige sagen, von Christen verleugnerisch sagen, dass sie sagen, was Christen sagen würden, lass uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Also wenn der starke Kontrast von Menschen zu Gott dem Mensch sagen lässt, Gott ist ungerecht und dass die, die Gott ehren, mutwillig Böses tun, dann muss man schon sagen, ihre Verurteilung ist gerecht. Wenn sie sagen, oh Gott, du bist ungerecht, dann wie kann Gott richten, wenn er ungerecht ist? Verstehst du, es macht einfach keinen Sinn. Du kannst nicht Gott ungerecht nennen. Und wenn man die Menschen, die Gott ehren wollen, als solche hinstellt, die Böses tun, damit Gott mehr Ehre bekommt, das haben offenbar einige gesagt, dann sagt Paulus, ihr Urteil ist gerecht. Der Kontrast zwischen uns und Gott drückt sich auf die eine oder andere Art und Weise aus. Diese entweder werden wir Gott anklagen und sagen, du bist ungerecht, Gott, du hast mich so gemacht. Und wir werden Menschen verleumden, die Gott lieben, und wir sehen das. Ich begegne Menschen, die sagen, Gott ist ungerecht. Wie kann er nur all das Böse in dieser Welt geschehen lassen? Aber sie sehen den Kontrast ihres bösen Herzens zu einem heiligen Gott. Und sie sagen, jene, die Gott anbieten, das sind Heuchler. Entweder werden wir Gott anklagen und sagen, dass er ungerecht ist und jene, die ihn lieben, verleumden. Oder wir werden am Kontrast zerbrechen. Und das ist gut. Denn nur ein aufgebrochener Boden kann den Samen aufnehmen. Und nur ein zerbrochenes Herz Gottes Wort. Und wenn unser Herz heute zerbricht, hey, dann ist das gut. Wenn es am Kontrast zu einem heiligen Gott zerbricht, dann ist es gut. Denn nur dann kann Gott Gutes sehen. Und wir lesen die nächsten Verse, gleich bis 18 durch, 9 bis 18. Und er stellt weitere Fragen. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Also er sagt, in diesem Sinne sind wir besser als solche, die Christen verleumden. Er sagt, nein, wir sind nicht besser. Ne? Wie nun, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Ottengift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir haben ihr Taten, Worte und Wege ohne Gottesfurcht, ohne Respekt vor Gott. Und wenn Paulus hier am Anfang oder am Ende des letzten Abschnitts gesagt hat, dass Gottes Urteil gegenüber Menschen gerecht ist, die Gott als ungerecht bezeichnen und die ihn lieben, verleugnen, dann stellt er jetzt am Anfang die Frage, bedeutet das, dass ich besser bin? Bedeutet das, dass wir besser sind? Und er sagt, nein, ganz und gar nicht. Ich bin nicht besser als Menschen, die Gott anklagen. Ich bin nicht besser. Wir sind nicht besser als der ärgste Sünder. Das müssen wir begreifen. Vor Gott nicht. Wir sind allesamt ungerecht. In uns selbst. Aus unserer eigenen Kraft. Er sagt, wir sind ganz und gar nicht besser. Alle, aber wirklich alle sind schuldig vor Gott und unter der Sünde. Sowohl Juden als Griechen. Alle sind unter der Sünde, sagt er hier. Und wisst ihr einfach das Wort tiefer, das Wort Sünde. Das Wort auf Griechisch ist Hamartia und es bedeutet das Ziel verfehlen. Wir haben alle das Ziel verfehlt, das Gott uns gesetzt hat. Ganz ohne Ausnahme. Und weißt du, wenn wir über diese Dinge nachdenken, das gefällt uns nicht, nicht wahr? Aber es ist wichtig. Nur ein zerbrochener Boden wird den Samen aufnehmen und nur ein zerbrochenes Herz, Gottes Wort. Und Paulus zitiert nun aus dem Psalmen und aus Jesaja, aus dem Alten Testament. Und er sagt, schau, Die Taten, die Worte und die Wege der Menschen sind ungerecht. Er sagt, keiner ist gerecht in seinen Taten. Und wir alle haben Dinge getan, die sind ungerecht vor einem heiligen Gott. Keiner ist verständig. Keiner fragt wirklich nach Gott in sich selbst. Jeder sucht das eigene. Alle sind abgewichen. Keiner ist da, der wirklich Gutes tut. Jetzt, es gibt Menschen, die sind vielleicht viel besser als ich und du. Und die tun sehr viel Gutes. Sehr, sehr viel Gutes, verstehst du? Aber von einem heiligen Gott wird das nicht ausreichen. Und ich mag das Beispiel der Omelette. Ja? Wenn wir...
Omelette.
Ist das Omelette?
Omelette.
Okay. Omelette. Also nicht, die Oma, meine Oma hat immer Omeletten gemacht. Nee, okay. Die Omelette, okay. Ich mag das Beispiel der Omeletten. Angenommen, wir würden eine Omelette machen, eine große. Und wir würden 6 Eier nehmen. Wir schlagen 5 in die Schüssel und auch das 6. schlagen wir auf und wir riechen dran. Und es ist faul. Es ist stinkig. Es riecht wie Jauche. Und wir sagen, ey, so viel Gutes drin. So viel wunderbare, frische, gute Eier. Ein schlechtes wird wohl nichts ausmachen. Und ich tue es rein. Die ganze Küche stinkt, wenn ich die Omelette mache. Wer ein faules Ei schon mal gerochen hat, weiß, wie es stinkt. Und dann würde ich es euch aufsetzen, um es zu essen. Und ihr würdet sagen, Dankeschön. Lieber nicht. Siehst du, das ist unser Leben, das vielleicht ganz, ganz viel Gutes drin hat. Aber wenn es nur ein bisschen Schlechtes drin hat, dann stinkt es vor einem Heiligen. Dass keiner da wirklich Gutes tut. Auch der beste Mensch. Jeder hat was Stinkiges. Und dann sagt er, hey, sie stinken sogar aus ihren Worten. Er sagt, ihre Kehlen sind ein offenes Grab. Ihre Zungen betrügen. Ihre Lippen vergiften Freundschaften. Atomgift. Sie bringen Tod. Ihr Mund spricht Bitteres und Flüche über Menschen und über Gott aus. Wir sagen vielleicht viel Gutes. Wir haben viele nette Worte für Menschen, aber nicht wahr? Wir sagen auch Bitteres über Menschen und über Gott. Haben wir alle schon getan. Und das gleiche Prinzip gilt, wir können noch so viel Gutes sagen, da braucht es nur etwas Bitteres, Stinkiges, Totes und Giftiges drin zu haben. Es wird alles versauen vor einem Heiligen Gott. Und er spricht dann auch von den Wegen der Menschen. Wie sie Verwüstung hinterlassen, wo sie sind. Wo sie durchgegangen sind. Und wir kennen solche Menschenleben. Wir haben vielleicht Menschen so schon beobachtet. Wo immer sie waren, haben sie Verwüstung hinter sich gelassen. Und die Tendenz ist diese, dass ich sie anschaue und denke, so wie der lebt, nur Verwüstung. Also ich kenne bestimmte Menschen, nur Verwüstung, wo immer die waren. Aber weißt du was? Ich habe meinen Anteil an Verwüstung gelassen im Menschenleben. Nur etwas ist schon mehr als genug. Und während ich spreche, kann ich an Menschen denken, die ich verletzt habe. Mit meinen Taten, mit meinen Worten und mit meinem Weg. Warum müssen wir uns in diesem Licht sehen? Warum diese Härte? Warum muss ich eingestehen, dass ich nicht besser bin als andere? Dass ich im Prinzip genauso schlimm bin wie der Mörder, weil ich in meinem Herzen Menschen schon am liebsten abgemurkst hätte. Warum führt Gottes Wort mich hierhin? Und warum muss ich all das Schwierige in meinem Leben erfahren? Warum muss ich Leid ertragen, das mir Menschen angetan haben? Warum musst du Leid ertragen, das dir Menschen angetan haben? Warum muss ich das Leid ertragen, das ich mir selbst zugefügt habe? Warum ist da so viel Unfrieden? Siehst du, es ist der Weg, den Gott gebraucht, um mein Herz aufzubrechen. Damit ich bereit bin für die gute Botschaft. Paulus bereitet die Menschenherzen für das Evangelium vor. Und er muss erst die Wahrheit aussprechen, damit sie wirklich empfänglich sind für das Gute. Denn nur ein aufgebrochener Boden kann den Samen aufnehmen und nur ein zerbrochenes Herz Gottes Wort. Und so hoffe ich, dass Gott in Treue, und er tut es, in Treue wird unser Herz zerbrechen. Ganz sanft, damit wir empfangen können, was er uns zu sagen hat. Und jetzt am Ende präsentiert er die totale Unmöglichkeit des Menschen, vor Gott gerecht zu sein. Es ist total unmöglich, dass wir in unserer Kraft aus uns selbst heraus vor Gott bestehen könnten. Und er sagt es in Versen 19 und 20. Wir wissen aber, dass das Gesetz, alles was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Siehst du, es ist total unmöglich, durch das Einhalten von Regeln und Vorschriften vor Gott bestehen zu können. Geht nicht. Und hier am Ende kommt er eigentlich auf die erste Frage zurück. Was bringt es denn, ein Jude zu sein? Und er sagt, vieles. Aber vor allem auch dieses hier. Der Beweis, dass durch das Gesetz kein Mensch vor Gott gerecht werden kann. 1000 Jahre Judentum haben das bewiesen. Wer sich durch das Einhalten des Gesetzes selbst rechtfertigen will, wird, wenn er ehrlich ist, nur eins erfahren. Ich bin ein Sünder. Ich habe das Gesetz gebrochen. Ich habe das Ziel verfehlt, das Gott mir gesetzt hat. Und das ist der einzige Grund für das Gesetz. Und das hat uns das Gesetz Mose demonstriert. Und mehr kann es für dich und mich nicht machen. Das Gesetz kann nicht mehr machen als das. Es kann mir nur zeigen, dass ich ein Sünder bin. Und es ist total unmöglich, dass irgendein Mensch durch das Einhalten von Regeln und Vorschriften vor Gott gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt nur eines, Erkenntnis der Sünde. Siehst du, wenn du einen Spiegel hast, und das ist das Gesetz, das ist ein Spiegel, und du siehst, dass du ein schmutziges Gesicht hast, dann wird dieser Spiegel dir nie helfen, dieses Gesicht zu waschen. Aber du kannst ihn nehmen und auf dem Gesicht reiben. Das wird nicht sauber werden. Das Gesetz kann dir nur zeigen, dass du schmutzig bist. Es wird dich nie reinigen können. Es ist sogar gefährlich, diesen Spiegel auf seinem Gesicht rumzureiben, denn er könnte zerbrechen und dich zerschneiden, nicht wahr? Ein Fieberthermometer ist wie das Gesetz. Es zeigt dir, dass du Fieber hast. Es zeigt dir, dass du sterben wirst. Aber wenn du das Thermometer isst und das Quecksilber frisst, dann wirst du ganz bestimmt sterben. Denn das ist giftig. Das Gesetz hat nur diesen einen Grund. Um zu sagen, dass wir Sünder sind und dass wir verloren sind. Es will unser Herz aufbrechen, damit wir die einzige Lösung annehmen können, die Gott für uns hat. Nur ein aufgebrochener Boden kann den Samen aufnehmen und nur ein zerbrochenes Herz Gottes Wort. Und erst jetzt, wenn wir uns sehen im Lichte Gottes, als verlorene Sünder, als Wesen, die auf eine Ewigkeit zugehen, ohne Gott. Erst jetzt ist das Herz bereit. Erst jetzt, wenn wir erkennen, wie unvermögend wir in uns selbst sind. Erst jetzt sind wir bereit, einen neuen Weg zu gehen. Weißt du, der Mensch hat eigentlich ziemlich Freude daran, es selber zu können, nicht wahr? Lass mich es tun. Wie gern nehmen wir etwas, wenn wir denken, wir können etwas besser? Wie gern greifen wir rein und wir nehmen es aus den Händen, nicht wahr? Aber Gott bringt uns dahin, wo wir einfach eingestehen müssen, wir können es nicht. Und hier in den nächsten Versen präsentiert er einen besseren Weg, einen neuen Weg. Nicht den Weg des Gesetzes, sondern der Weg der Gnade, der unverdienten Güte Gottes. Lesen wir 21 bis 26, und das sind die letzten Verse für heute. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und dem Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor gesehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Das ist ziemlich viel. Nehmen wir eins nach dem anderen an. Er fängt zuerst an, Vers 21, den neuen Weg beschreibt. Er sagt, jetzt aber jetzt, heute und hier, jetzt offenbart sich Gott außerhalb des Gesetzes, auf einem neuen Weg. Denn der Pflug des Gesetzes hat gedient. Die Treue Gottes ist bewiesen. Das Herz ist vorbereitet für die Lösung, die Gott für uns hat. Eine Lösung nicht durch das Gesetz, aber vom Gesetz und den Propheten bezeugt. Siehst du, im Gesetz, da hatten sie Feiertage. Und wir haben das schon angeschaut. Die Feiertage blickten alle auf Jesus hin. Das Passahlamm, das ist Jesus. Ein Bild von Jesus, und ich will da nicht drauf eingehen, aber die ganzen Feste und Feiertage deuteten auf Jesus hin. Der ganze Tempeldienst in der Stiftshütte, wofür für Sünden, für Reinigung, für Wiederherstellung, für Heilung Tiere bluten mussten, deuteten auf Jesus hin, der für uns blutete, unsere Sünden nahm, uns heilte, uns wiederherstellte. Die Prophezeiungen, über 300 Prophezeiungen, die auf Jesus hinweisen. Ein neuer Weg, nicht durch das Gesetz, aber vom Gesetz und den Propheten bezeugt. Siehst du, Gott hat seine Lösung ganz klar offenbart. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch das Vertrauen in Jesus. Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Siehst du, die Gerechtigkeit Gottes, wir sind alle ungerecht, aber die Gerechtigkeit Gottes kommt zu allen, wird allen angeboten. Und wir sind solche, die es anderen Menschen anbieten können, die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes für alle und die auf alle kommt, die glauben. Jedem, der Jesus vertraut, ist diese Gerechtigkeit geschenkt. Jedem, der ihm vertraut. Denn alle, sagt er hier, haben das Ziel verfehlt. Alle haben gesündigt. Alle haben die Herrlichkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes, die sie haben sollten, verfehlt. Aber wenn wir ihm vertrauen und seinem Werk, dann macht er uns ganz gerecht. Und er sagt dann, dass wir ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ohne Verdienst gerechtfertigt. Gerechtigkeit kann man sich nicht verdienen. Es ist ein Geschenk Gottes in Christus Jesus. Ich meine, in unserer Gesellschaft muss man sich immer etwas verdienen. Man muss sich Respekt verdienen. Man muss sich Ansehen verdienen. Aber vor Gott ist es anders. Gott sagt, weißt du was? Die Gerechtigkeit, die du von mir haben musst, kannst du dir nicht verdienen. Aber meine Gnade, meine unverdiente Güte, die schenke ich dir in Jesus Christus, meinem Sohn. Ich werde dich erlösen. Ohne unser Dazutun, ohne unseren Verdienst, allein aus der unverdienten Güte Gottes, wurde in Jesus Christus uns die Schuld erlassen. Jesus trug die Konsequenz meiner Schuld und deiner Schuld. Er trug den Tod. Sein Blut floss am Kreuz wegen unserer Schuld. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ. Also, Jesus ist das Sühnopfer. Das ist der Punkt, den ich hier machen will. Sein Blut floss am Kreuz wegen unserer Schuld. Und wer auf sein Blut, wer auf sein Werk, das Werk Jesu, wer auf seine Hingabe, die Hingabe Jesu und die Liebe Jesu am Kreuz vertraut, dem sind nicht nur die Schulden erlassen, sondern dazu noch die Gerechtigkeit zugesprochen. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Siehst du, Schuldenerlass würde bedeuten, dass du einfach keine Schulden mehr hast, aber ein Habenichts bist. Aber Gott geht noch viel weiter, als nur unsere Schulden zu erlassen und uns zu Habenichts zu machen. Er sagt, ich erlasse dir die Schulden und ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, ja, als ob man nie gesündigt hätte, weil man erlöst ist von aller Schuld. Es bedeutet aber dazu, dass geistlicher Segen im Überfluss vorhanden ist für jeden, der glaubt. Es bedeutet Reichtum. Reichtum an Gerechtigkeit. Denselben Reichtum, den Jesus in seinem Leben ausgelegt hat. Und an was war Jesus reich? An was war Jesus reich? Wie war Jesus reich? Ich habe heute Morgen eben gelesen, der Sohn des Menschen, als er den Menschen diente, er sagt, Füchse haben Höhlen und Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. An was ist Jesus reich? Er weiß nicht mal, wo er schlafen kann die nächste Nacht. An was ist Jesus reich? Er ist reich an guten Werken. Können wir uns da einig sein? Hat jemand mehr gute Werke getan als Jesus? Ich denke nicht. Er ist reich an guten Werken. Siehst du, die Gerechtigkeit, die wir in Christus Jesus haben, lässt uns Gutes tun. Und mir ist wichtig, dass wir das verstehen. Und darum wollen wir im 1. Timotheus das noch schnell aufschlagen. Und da hat es eine Bibelstelle in 1. Timotheus 6. Und sie spricht Schweizer an. Darum gefällt sie mir so. Nee, es spricht von reichen Menschen. Und wir gehören zu den Reichsten auf diesem Globus. So, im 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. Gottes Gerechtigkeit, die wir haben in Christus Jesus, ist eine Gerechtigkeit, die uns reich macht. Einen Reichtum, den wir investieren können für gute Werke. Und dann heißt es, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen. Was heißt das? Das heißt vor allem und zuerst, Gott straft nicht sofort. Habt ihr den Spruch auch schon gehört? Gott straft sofort? Nee. Gott straft eben nicht sofort, weil wenn Gott sofort strafen würde, sorry, wir wären nicht hier. Gott straft nicht sofort, überhaupt nicht, sondern er ist reich an Güte, er ist zurückhaltend, heißt es hier. Er hat zurückgehalten, er ist zurückhaltend im Gericht, er ist voller Geduld. Er lässt Sünden ungestraft in dieser Zurückhaltung. Denn unser Gott will die Konsequenzen der Sünde stellvertretend für uns tragen. Er will nicht, dass wir sterben. Er will nicht. Es heißt, ich glaube, ich bin jetzt sicher, dass Gott keinen Gefallen hat am Tod der Gottlosen. Es gefällt ihm nicht. Er will es nicht. Er hält zurück und er hat zurückgehalten im Alten Testament. Er hat gesehen, was die Tieropfer voraussagten, was das Passahlamm voraussagte, was die Propheten voraussagten, würde geschehen in Jesus Christus. Er hat bei uns zurückgehalten. Er hat gesagt, nein, ich will nicht. Ich will nicht, dass einer von ihnen verloren geht. Ich will, dass jeder von ihnen zur Erkenntnis kommt, der Wahrheit. Jesus sagt, keiner hat mehr Liebe, als wer sein Leben lässt für seine Freunde. Und er ist unser Freund. Er hat sein Leben gelassen. Gottes Zurückhaltung im Gericht hat nur einen Grund. Er möchte uns ganz nah sein. Er will, dass wir ihm nah sind. Und er bereitet unsere Herzen vor. Durch das Gesetz. Durch die Lebensumstände. Damit wir empfänglich sind für ihn. Und glaub mir, das ist wahr. Ganz gleich, was dich heute beschäftigt, ganz gleich, wo deine Schwierigkeiten heute liegen, sie haben diesen einen Zweck, dass dein Herz zubereitet wird, Gottes Wort zu empfangen, so wie es ist. Die Wahrheit ist, dass wir in unserer eigenen Kraft und Gerechtigkeit hoffnungslos verloren sind. Die Wahrheit ist, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ewiges Leben heißt ohne jede Sünde. Alle Schuld erlassen. Mit himmlischem Reichtum betraut. Gott ist nicht ungerecht. Er ist voller Liebe, Geduld und Zurückhaltung. Er ist die Gerechtigkeit und er schenkt jedem Gerechtigkeit, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Das große Thema, das Paulus am Anfang im 7. Vers aufgestellt hat, war, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber nicht irgendein Glaube. Nicht der Glaube an dich selbst, nicht der Glaube an gute Werke, nicht der Glaube an irgendwas, sondern der Glaube an das vollendete Werk Jesu. Der Glaube an das Kreuz und an die Auferstehung. Und das ist ein neuer Weg. Das ist ein Weg, der dir geschenkt wird. Ein Weg, den man annehmen kann und darf. Es ist Jesus, der voller Gnade und voller Wahrheit ist. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Unser Jesus ist dieser Weg. Jesus ist die Wahrheit und er allein ist das Leben. Und eigenartig ist einfach das, dass trotz diesem Angebot der Gnade. Und Gott sagt, hey, ich mache dich total gerecht. Ich gebe dir himmlischen Reichtum. Dass trotz diesem Angebot Menschen sagen, ich werde meinen alten Wegen festhalten. Ich werde meine eigenen Wege gehen und ich werde es so machen, wie ich es für richtig halte. Sie sehen zwar, dass Gott existiert, aber sie leben, als ob er nicht da wäre. Oder dass sie sagen, weißt du was, ich bin einfach ein guter Mensch. Ich bin gar nicht so schlecht. Ich habe immer meine Steuern bezahlt. Ich habe nie jemanden umgebracht. Ich versuche mit allen Frieden zu leben. Ich werde weiterhin Gutes tun. Nein, das reicht nicht. Oder die gesetzlich sind. Die sagen, ich werde alles einhalten, was Gott sagt. Und ich werde es aus meiner Kraft tun. Es geht nicht. Es ist traurig, dass Menschen so noch leben. Und in diesen drei Kategorien, die haben wir am Anfang ja angeschaut, nicht wahr? Sogar Christen leben mit dieser Herzenshaltung. Ich muss sagen, dass ich als Christ, ich schaue das an und sage, ich glaube, ich habe jede schon ausgelegt. Hey, es gibt nur einen Weg, wie wir leben können, und das ist der Weg der Gnade. Und wir sagen, ach, Gott liebt mich so richtig. Er beschenkt mich heute reich mit jedem himmlischen Segen. Er lässt mich Menschen Gutes sagen, dass es eine Hoffnung gibt. Und das Schlimme ist, dass diese Lebenswege keine Freude bringen, keinen Frieden bringen, sondern Schmerz. Aber Gottes Ziel für uns ist, dass wir ihm immer näher kommen. Und da gibt es nur einen Weg, Jesus. Voller Gnade und voller Wahrheit. Oft ist es schwierig, ganz schwierig für Menschen durchzubrechen und Eigenwillen einzugestehen. Für mich ist es oft schwierig. Und allein auf Gottes Güte zu vertrauen. Aber es ist der einzigste Weg. Es gibt keinen anderen. Das ist der Weg, der Jesus hat. G. Campbell Morgan war ein Prediger Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts in England. Und er versuchte, einem Kohlebergarbeiter klarzumachen, dass allein auf Gnade Gott ihn retten will. Aber der Kohlebergarbeiter war ganz beständig und hat gesagt, nein. Ich muss irgendetwas leisten, damit ich Gott nahe kommen kann. Und da hatte er eine Idee, als er mit ihm sprach und sagt, sag mal, lieber Bergwerkmann oder wie er hieß, was hast du heute Morgen gezahlt, um mit dem Lift in die Grube hinunterzukommen? 1-2 Kilometer runter. Da sagt er, ich habe nichts bezahlt. Das Bergwerk hat den Lift gebaut und den bezahlt und er bezahlt auch den Betrieb. Und siehst du, genau das hat er dann gebraucht. Er hat gesagt, genau so, das macht Gott. Der Lift in den Himmel, für den kannst du nichts tun. Gott hat ihn bezahlt und er betreibt ihn. Gott hat einen neuen Weg und den einzigen Weg in den Himmel bereit. Wir schaffen es nicht selbst. Und das macht er uns deutlich. Und er arbeitet in unseren Herzen. Siehst du, nur ein aufgebrochener Boden kann den Samen aufnehmen. Und nur ein zerbrochenes Herz, Gottes Wort. Und Gott ist ganz gut. Er weiß, er schleift uns nicht. Er zerbricht uns. Er will, dass er da, dass sein Samen, sein Wort in unser Leben eintritt. Und er macht es ganz gut. Er macht es liebevoll. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit, wo wir reich werden, an guten Werken. Es ist der neue Weg, wo die Schuld beglichen ist und wir reichlich mit Gaben beschenkt sind. Und wir als Christen, wir sollten in diesem neuen Leben, auf diesem neuen Weg leben und uns nicht von den alten Wegen beherrschen lassen. Gott will uns nahe sein. Und all das Schwierige, das wir vielleicht erleben, oder auch so schwierige Passagen wie heute Morgen, sie dienen nur einem, dass unser Herz zubereitet wird für seine Güte und für seine Gnade. Und wir dürfen unseren Herrn Jesus bitten, der uns für uns blutete und für uns starb, der den Tod besiegte. Wir dürfen ihn bitten, dass er in unserem Herzen regiert. Und dass er groß ist in unserem Leben. Dass wir seine Gnade gänzlich umsetzen und darin wachsen. Und Gott meint es gut mit uns. Jeden Augenblick unseres Lebens. Und dafür wollen wir dir danken, Vater im Himmel, dass du es gut meinst. Dass du uns liebst, dass du wohl den Flug des Gesetzes einsetzt, aber nur um uns mit deiner Gnade zu überschütten, nur mit deinem Blut für unsere Sünden zu zahlen, nur um uns neues Leben zu schenken in der Auferstehung. Wir danken dir dafür. Und wir wollen dir auch danken für den Zerbruch, den du bringst. Säe deinen Samen hinein. Und wir wollen uns auch zerbrechen lassen. Denn wir wollen deine Frucht in unserem Leben sehen. Den Reichtum und die Fülle. die du verheißen hast. Wir danken dir dafür, dass du das heute Morgen in unseren Herzen bewirkt hast. Bessere es, Heiliger Geist, dass deine Art und Weise in uns gedeiht. In Jesu Namen. Amen.